Entschuldigung, einen Chai Matte bitte. Danke. Ja, jetzt herzlich willkommen zu Chai Matte, Yoga-Philosophie im Café und wie Yoga so im Alltag geht. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Freude beim Zuhören, Lernen und Auffrischen deines yogischen Lifestyles. Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Feli.
Schön, dich zu sehen, Alex.
Danke für das gute Gespräch jetzt schon. Wir haben uns abgedatet, ihr lieben Hörerinnen und Hörer. Feli hat nämlich ihre Kinder-Yoga-Lehrer-Ausbildung gemacht.
Ja, genau. War sehr schön. Eine Woche lang in Hamburg. Sehr viel Input und ab Januar freue ich mich sehr, mit den Kursen im Friedrich zu starten.
Kannst du deine ganzen Erfahrungen, die du auf der Reeperbahn gesammelt hast, direkt auf die Matte bringen?
Nee, da nicht. Perfekt fürs Kinder-Yoga, nein.
Ach, ich finde es so cool, dass du die Ausbildung gemacht hast, echt. Und es ist auch fürs Friedrich so geil halt. Es ist einfach so, es bringt so einen neuen Wind rein. Finde ich echt richtig schön.
Ja, ich habe mich auch richtig gefreut. Wollte ich schon richtig lang machen und ist auch nochmal so ein anderer Ansatz, ans Yoga ranzugehen und irgendwie schön, dass nicht, manchmal vergessen wir ja viele Sachen und versuchen sie uns übers Yoga dann auch wieder so anzueignen oder wieder zu lernen und Kinder bringen halt schon super viel mit, was irgendwie ja Philosophie aus dem Yoga auch ist und was man dann einfach so stärken kann, dass die das auch durch die Kindheit, die Jugend beibehalten.
Was ist denn so der größte Unterschied, wenn du jetzt eine klassische Hatha- oder Vinyasa-Klasse hast und dann eine Kinder-Yoga-Stunde dir anschaust? Das würde ich gerne mal wissen.
Also erstens hast du die Kinder natürlich, die sagen dir sofort, ob sie darauf Bock haben oder nicht. Erwachsene machen das auch mit, wenn sie die Stunde scheiße finden. Die sagen dann meistens nichts, die kommen halt nicht wieder. Aber Kinder hast du halt sofort die Rückmeldung. Also das ist so, wo ich sagen würde, als Lehrerin, das ist der Unterschied beim Unterrichten. Und du baust es sehr spielerisch auf. Du läufst halt durch eine Geschichte durch mit den Kindern. Also du suchst dir ein Thema und dann erzählst du halt, gehst auf so eine Reise mit denen. Und dann baut man halt verschiedene Elemente ein. Man fängt mit einer ruhigen Einheit an, dann lässt man die richtig austoben, was Wildes. Dann kommt wieder so eine Entspannungseinheit. Und dann kommt man so in so eine Geschichte, wo man die Asanas einbaut. Vielleicht noch ein Spiel und dann kommt wieder so eine ruhige Einheit, wo so irgendwie eine Massage oder irgendwie sowas ist.
Das ist quasi wie so ein...
Wie so eine zweimal
Welle. Wie so eine Welle, ne? Genau. Die man immer durchläuft. Ja. Cool.
Und es macht auch super Spaß, als erwachsene Person so Kinder-Yoga-Stunden mitzumachen.
Ihr singt doch auch, oder?
Ja.
Singt ihr? Ja, ne?
Doch. Man singt, also wir haben jede Stunde mit den Kindern sozusagen gesungen.
Ja, toll.
Wird auch auf jeden Fall in meinen Stunden so sein.
Ja, schön. Ja, wenn du Bock hast, bei uns, ich meine, wir haben ja das Harmonium, also du kannst jederzeit das Harmonium natürlich auch nutzen und einfach deine musikalische Ader im Kinder-Yoga feiern und stärken. Ihr lieben Hörerinnen und Hörer, heute sind wir auch im zweiten Kapitel angekommen, logischerweise, weil wir haben ja letzte Woche schon das zweite Kapitel, muss man vorstellen, hey, zweites Kapitel, Patanjalis Yoga Sutra, mega, mega cool, sind wir eingestiegen und Kriya-Yoga, hatte ich auch mit Astrid darüber gesprochen, so Yoga des Handelns, aber vor allem auch Yoga des Reinigens, ja, also sprich die unterschiedlichen Körper zu reinigen, also den physischen Körper zu reinigen, Handlungen, die den Geistkörper reinigen, um uns eben frei zu machen letztendlich. Und da möchte ich jetzt gerne im dritten Vers anknüpfen an den sogenannten Kleshas. Und ihr Lieben da draußen, die Kleshas werden als störende Kräfte bezeichnet. Oder auch als, ja, wie so Schleier, die über unserem Erscheinungsbild, über unserem Denken, über unserem Fühlen drüber liegen. Genau, ich möchte gerade mal vorlesen, Feli, auch für dich, die Kleshas, Klammer auf, die störenden Kräfte, Klammer zu, sind Avidya, die Verwechslung, Asmita, die Selbstbezogenheit, Raga, die blinde Zuneigung, Dvesha, die blinde Abneigung und Abhinivesha, Die unbegründete Angst. Wir haben immer mal wieder was über Kleshas gehört, auch in der Yogalehrerausbildung und so weiter und so fort. Gibt es denn ein Klesha, eine störende Kraft, die dich gleich mal triggert, wo du merkst, oh, da, das ist so ein Ding, also das ist auch oft in mir aktiv zum Beispiel. Kennst du da was?
Ich glaube, diese unbegründete Angst wäre das bei mir oft. Mhm. Dass man irgendwie weiß, eigentlich so vom Rationalen her weiß man kann das handeln und man schafft es auch. Und trotzdem sitzt da irgendwie so eine Angst oder irgendwie auch ja, so eine Befürchtung, dass man es nicht schafft oder nicht gut genug ist oder sowas. Genau, ich glaube, das kommt immer wieder im Leben bei mir vor. Und das ist auch, wo man dann immer auch so wieder den Schritt zurück, okay, werde ich jetzt gerade aus Angst gesteuert oder ist es wirklich, dass ich auch überlegt handle? Mhm.
Ich finde es ganz spannend, weil ich glaube, da bist du gar nicht alleine. ich habe mal so einen coolen Spruch gehört, damals in der NLP-Ausbildung. Menschen bewegen sich, oh, es ist zum Hintergrund gerade relativ laut, in der Küche wird gerade gesaugt, ihr Lieben. Das ist halt das Geile an Chai Matte, ne? Da passiert immer mal was Unvorhergesehenes. Neulich musste ich 5-mal in Folge Hallo sagen zu irgendwelchen Leuten, die reingekommen sind. Also Menschen bewegen sich entweder aus großen Zielen oder oder aus großen oder aus großen Schmerzen. Aber ich merke gerade, es macht eigentlich gar keinen Sinn. Weil Angst lähmt ja eher, oder?
Obwohl du schon noch aus Angst manchmal handelst, also oder vielleicht auch nicht handelst. Mhm. Das ist ja auch eine gewisse Art der Handlung. Also zu sagen, ich mache etwas nicht, mhm. weil ich so sehr Angst habe davor oder mhm. vor den Folgen Angst habe oder mhm. so weiter. Mhm. Oder ich mache auch was, weil, keine Ahnung, weil die Gesellschaft von mir das erwartet und ich mich nicht traue, dagegen irgendwie zu halten oder meinen Weg zu gehen, auch ganz unabhängig von, was die anderen drumherum denken. So.
Jetzt beispielsweise Thema Yoga-Studio oder Yoga-Klassen.
Ja.
Ich glaube, es gibt ganz, ganz viele Menschen da draußen, die Angst haben, in eine Yogastunde zu gehen, weil sie glauben, sich zum Beispiel zu blamieren oder so.
Ja. Ja, auch ganz oft dieser Satz so, oh, ich bin nicht flexibel genug oder ich bin nicht gut genug oder so, um in eine Yogastunde überhaupt reinzugehen, was natürlich, wenn man Yoga-Lehrer, Lehrerin ist, dann weiß man, okay, darum geht es gar nicht. So. Mhm. Es geht nicht darum, irgendwie besonders flexibel zu sein oder es besonders gut zu machen. Aber trotzdem ist diese Angst, die uns bremst, dann so groß, nicht zu sagen, ah, ich probiere es einfach mal aus und schaue es mir einfach mal an. Ich kann dann immer am Ende noch entscheiden, dass ich sage, nee, das gefällt mir nicht und das ist überhaupt nichts. Aber oftmals lähmt uns das so sehr, dass wir nicht mal uns trauen, das auszuprobieren.
Ja, genau. Und ich glaube, dieses, was du gesagt hast, Angst lähmt. Angst macht halt auch total klein. Mhm. Angst schränkt total ein und wir limitieren uns die ganze Zeit nonstop. Und das verhindert sozusagen, dass wir auf eine entspannte und freudige Art und Weise auch am Leben teilhaben.
Ja, ja, total.
Es gibt ja auch diese Angst, die so ein Stückchen weit schützen will.
Ne? Auf jeden
Fall. Also die gibt es ja auch.
Ich meine, Angst an sich ist ja auch erstmal gar keine schlechte Emotion. Mhm. Also man spricht ja auch im Buddhismus, glaube ich, von angenehmen und unangenehmen Emotionen und nicht von schlechten und guten Emotionen, was ich sehr viel schöner finde, weil eine Angst ist oftmals eine unangenehme. Das fühlt sich im Körper unangenehm an für uns. Aber die Angst an sich ist nicht schlecht. Das kann auch ein Warnsystem sein. Manchmal ist es auch gut oder es ist insgesamt gut reinzuhören, okay, warum ist die Angst da? Mhm. Was steckt dahinter?
Genau, und das ist spannend, weil dann sind wir nämlich auch so ein Stückchen weit auf einem yogischen, spirituellen Weg auch, finde ich. Denn was passiert denn, wenn ich in eine Yogastunde reingehe und am Anfang war die Angst vor Blamage und wenn ich halt aus einer Übung rausfall oder vielleicht eine Übung nicht so toll mache wie Nachbarin oder Nachbar, ja, so what?
Ja.
Was passiert denn? Was passiert denn Schlimmes? Also macht es doch eher Sinn, sich dieser Angst, um bei diesem Beispiel zu bleiben, sich auch einfach zu stellen und darüber hinaus zu wachsen.
Klar. Ja, und ich meine, auch wenn wir uns die Angst anschauen und dann gucken, was steckt dahinter, kann es ja auch manchmal geben, dass wir sagen, okay, die Angst ist für mich auch ein Schutz und das ist vielleicht auch gut, es anzuerkennen. Und dann kann ich aber damit auch viel mehr arbeiten, wenn ich weiß, woher sie kommt und kann sagen, okay, so kreiere ich für mich einen sicheren Raum und bin trotzdem, lass mich nicht komplett von meiner Angst limitieren. Mhm. Ja. Weil es gibt ja auch Menschen, die immer über die Grenzen hinausschießen. Mhm. Und Angst ist auch ein Schutzmechanismus für uns, so ganz biologisch gesehen.
Also ich
macht
glaube,
das schon Sinn, weil wenn wir uns irgendwie überall alles waghalsig machen, irgendwie alle Klippen runterstürzen,
ja,
und so.
Ja, ich wollte gerade sagen, du kletterst doch.
Ja.
So, und wenn du jetzt Seilklettern machst und du hast noch nie einen Vorstieg gemacht,
ja,
und du sagst, ach du, das ist eine 6 oder eine 7, du, da gehe ich jetzt mal hoch, und du hast da keinen Respekt oder keine dienliche Angst dahinter.
Ja.
So, dann fällst du runter und brichst dir vielleicht alles. Oh
ja.
Gott. Nee, aber klar, ne?
Doch, genau. Schon. Also ja, ist genau. Auch ein Schutzmechanismus.
Auch ein Schutzmechanismus. Genau. Und ich glaube aber trotzdem so, man darf immer wieder gucken, woher kommt diese Angst? Kommt die vielleicht aus einer bestimmten Erfahrung raus? Vielleicht war ich irgendwann mal als Kind in der Schulklasse im Sport und ich wurde als Letzter in die Mannschaft mit reingewählt. So, und es war total blöd und dann habe ich auch noch das, keine Ahnung, das Tor versemmelt oder irgendwie sowas. So. Und das hat sich eingeprägt.
Hm.
Aber es war halt auch gestern.
Ja.
Ne? Oder vielleicht vor 25 Jahren.
Ja.
So, und jetzt kann ich ja dem Ganzen einfach auch nochmal eine neue Chance geben.
Ja.
Spannend.
Auch bei meiner Angst, so vor allem so in Prüfungssituationen, wenn ich sehr große Prüfungen anstehen habe und so, hilft mir immer unglaublich die Methode von Tara Brach oder Brach, Rain heißt die, ja, ich weiß nicht, ob du sie kennst. Das ist eine 4-Schritte-Meditation und zwar, die Buchstaben stehen jeweils für Recognize, Allow, Investigate und Nurture oder Nourish. Also man schaut erstmal, okay, was ist da? Was für eine Emotion ist gerade überhaupt da? Also nimmt die Emotion wahr. Erlaubt der Emotion erstmal überhaupt da zu sein. Zu sagen, okay, es ist in Ordnung, dass die Angst da ist. Die muss jetzt nicht weg. Ich muss jetzt erstmal gar nicht lösen, sondern die darf erstmal da sein. Und dann zu schauen, okay, woher kommt eben diese Angst? Was steckt da tief in mir? Und da finde ich es auch manchmal eben schön, okay, zu gucken, vielleicht ist da irgendwie so mein inneres Kind, was irgendwie nicht befriedigt oder irgendwie da was herkommt oder eine Erfahrung, die ich in der Vergangenheit gemacht habe, die das jetzt beeinflusst. Und dann dieses Nurture oder Nourish, dieses sich innerlich schon ein Stück weit das zu geben, was man braucht. Vielleicht ist es, sich in Gedanken dem inneren Kind eine Umarmung zu geben, eine Geborgenheit. Und das hat mir in vielen Situationen total geholfen, einfach diese Schritte durchzugehen, weil die so im Inneren so heilsam sind, finde ich.
Ja, und jetzt auch im Begriff von Kriya-Yoga ja letztendlich eine innere Reinigung bedeuten.
Ja.
Ich werde reiner, ich werde klarer.
Mhm,
so.
Total.
Und ich schaffe dann vielleicht auch wieder mehr, weil dann die Angst vielleicht aufgearbeitet wurde oder weil ich sie vielleicht auch in Zukunft gar nicht mehr überbewerte. Ich weiß, wo sie herkommt.
Ja.
Vielleicht konnte ich auch jetzt schon neue Erfahrungen machen. Ich kann mich wieder mit Hingabe und mit Leidenschaft, so wie es im Kriya-Yoga ja beschrieben ist, dem Moment hingeben.
Ja.
Finde ich total spannend.
Ja. Ja, und es geht ja auch viel so um diese innere Haltung bei der Sache. Gell? Also beim Kriya-Yoga auch dieses die Intention dahinter und was, wie wir eben im Inneren, ob wir uns von den ganzen äußeren Schleiern täuschen lassen und so ein bisschen oder ob wir schauen, ob wir immer wieder nach innen blicken und uns eben nicht nur von ja, unserer Angst, unseren irgendwie Abneigungen oder so leiten lassen.
Genau. Ja, die Kleshas, diese störenden Kräfte. Es gibt da noch von Sriram drunter die Erläuterung, die möchte ich gerade noch mal vorlesen, auch für euch da draußen, um es einfach noch mal kurz zu wiederholen in anderen Worten. Sich täuschen, die Dinge selbstbezogen sehen, zwanghaft von etwas angezogen sein oder eine Abneigung gegen etwas hegen und sich grundlos ängstigen, das sind tief sitzende, störende Neigungen. die Selbstbezogenheit. Darüber würde ich gerne noch mal 2, 3 Worte sprechen. Wir leben ja schon auch in einer Gesellschaft, glaube ich, wo die Ich-Bezogenheit einen sehr, sehr großen Stellenwert hat. Also so dieses Schauen, dass man, oder dieses Handeln, dass man selbst einen Vorteil aus einer Situation zieht. Mhm. Erkennen wir uns da manchmal wieder? Du dich und ich mich?
Ja, also ich würde sagen, auf jeden Fall.
Asmita?
Man hat da immer Sachen, wo man irgendwie merkt, oh, da handle ich jetzt vielleicht nicht im Wohle aller am besten, sondern ich handle da eigentlich, okay, wie passt es für mich gerade am besten? Und da immer wieder zu gucken, ja, was ist denn für alle oder für das Gemeinwohl auch gut? Es geht nicht darum, die eigenen Bedürfnisse zu übergehen, finde ich. Ja. Weil ich finde, das bringt meistens niemandem irgendwas, wenn man einfach über die eigenen Grenzen hinweggeht oder auch andere Leute über die anderen Grenzen hinweggehen lässt. So, das finde ich, ist aber auch keine Selbstbezogenheit für mich. Wenn man sagt, nee, stopp, das ist meine Grenze hier. Das finde ich, ist ein gesundes Selbstwertgefühl auch. Ich finde, das ist ein Unterschied, ob man sagt, ich bin selbstbezogen oder ich habe einen so hohen Selbstwert, weil Selbstwert fördert uns in unserer individuellen Entfaltung, sowohl aber auch bringt, wenn wir einen guten Selbstwert mitbringen, inspiriert das andere Leute eventuell und bringt uns auch eigentlich wieder mehr in Verbindung mit anderen, würde ich sagen, weil wir besser in Verbindung mit uns selbst sind. Und eine Selbstbezogenheit bedeutet ja im Prinzip mehr, dass ich sage, ich schaue eher auf mich, auf meinen Vorteil, aber nicht aus einem wohlwollenden, aus einer wohlwollenden Haltung heraus.
Und ich glaube, diese wohlwollende Haltung, die finde ich spannend, die meine NLP-Trainerin damals, die Wiebke Lüth, die sagt auch immer in ihrem Podcast, das finde ich toll, um das Beste für dich und die Welt zu erreichen.
Ja, ich fand das...
Das finde ich einen schönen Gedanken so. Und das finde ich nicht selbstbezogen. Doch, es ist selbstbezogen und mehr. Und auch weltbezogen, finde ich. Also, und wie du sagst, eine gesunde Selbstbezogenheit impliziert ja, dass ich mich selbst wahrnehme und selbst wertschätze. Und alles dafür tue, dass es letztendlich mir gut geht, weil wenn die innere Haltung so ist, dass es mir gut geht, dann schwingt hoffentlich auch noch dieses Gutgefühl nach außen. Also das darf nicht vergessen werden, glaube ich.
Ja,
genau.
Total. Ja, ich hatte auch in meiner Ausbildung in der Yin-Yoga-Ausbildung bei Helga hat ihr Mann auch immer gesagt, Prima hat auch gesagt, for the happiness and freedom of all beings. Und das finde ich auch so schön, seine Handlungen darauf auszurichten, für das Glück und die Freiheit aller Lebewesen. Und damit ist man selber ja auch eingeschlossen so.
Ja.
Und mit dieser Haltung irgendwie durchs Leben zu gehen. Und ich finde es auch in Ordnung, wenn man es vergisst. Und wenn man manchmal selbstbezogen handelt, das ist, wir sind Menschen, wir haben unsere Ecken und Kanten und
wir haben unser
Fehler.
Ego. Genau.
Ja, auf jeden Fall.
Das ist die Selbstbezogenheit. Also meint ja vor allem den Ego-Geist und das, okay, was stelle ich da, ne? Und genau.
Aber man kann ja auch wieder dann reflektieren und sagen, boah, da habe ich ja ganz schön aus dem Ego rausgehandelt. Und das hilft uns ja, auch der Verstand wieder die Dinge mit einer Rationalität zu betrachten und zu sagen, ah, da war ich vielleicht nicht beim Wohl aller und auch vielleicht nicht beim Wohl mir, sondern da habe ich eher aus einem Egoismus herausgehandelt.
Ja. Es ist allen von uns schon passiert. Es ist mir passiert, es ist dir wahrscheinlich passiert, es ist euch Lieben da draußen genauso passiert. Und ich glaube, da ist es einfach ganz, ganz wertvoll hinzugucken, weil die, ich sage jetzt mal, übertriebene Selbstbezogenheit, ja, hindert uns ja auch daran, die im yogischen Geiste verankerte Liebe und auch das Licht nach außen zu strahlen, wirklich auch das geschehen zu lassen. Mhm. Ne? So.
Ja, total. Ja. Ja, ich glaube, es ist immer so eine dünne Linie zu sagen, okay, was fördert meinen Selbstwert und was ist auch wirklich wichtig, weil ich glaube, oft wird das auch, werden Menschen auch schnell als Egoistisch hingestellt, wenn sie einfach für sich das Beste handeln und wenn es auch einfach notwendig ist zu sagen, ich muss hier meine Grenzen ziehen, weil das, und das ist, kommt nicht aus dem Egoismus heraus, so, sondern es kommt aus einer Selbstfürsorge für mich selber. Mhm. Und ich glaube, das ist aber deswegen immer so schwer, weil die Gesellschaft uns es nicht beibringt, was ist wirklich egoistisches Handeln und was ist auch einfach wichtig, dass ich hier eine Selbstfürsorge betreibe. Weil das verschwimmt sehr schnell, finde ich, bei uns. Dass jemand als, ah, der ist voll egoistisch, der, oder Ding, aber dabei handelt die Person vielleicht auch aus einer Selbstfürsorge raus.
Genau. Und ich finde tatsächlich auch egoistisch, ich finde das nicht schlimm. Also ich finde auch das Wort, es ist halt behaftet.
Ja.
Aber was steckt da drinnen? Da steckt das Ego drinnen. Und wie wir gerade auch schon festgestellt haben, das Ego ist halt Teil unseres Menschseins. Mhm. Und das Ego will halt auch genährt werden. So, wenn wir das Ego komplett abgegeben haben, dann könnten wir sagen, sind wir in einem erleuchteten Zustand. Die Frage ist nur, ob wir dann noch das so weitermachen und weiter tun, was wir gerade so sehr lieben und vielleicht dann auch noch unsere Wirkungskräfte nach außen noch so weitergeben können. Das ist so die Frage. Also ich weiß es nicht. Ich selber, ich glaube, auch hier ist es immer wieder wichtig zu gucken, was wird gerade genährt. Ist es der Ego-Geist? Ist es das Herz? Ist es wirklich so ein Seelenstreicheln?
Ich muss sagen, ich habe manchmal sogar fast wieder so eine Angst oder so ein Ding, dass ich sage, oh, ich will bloß nicht egoistisch handeln oder ich will bloß nicht egoistisch wirken. Mhm. So diese Angst zu wissen, aber eigentlich wäre es was Gutes für mich und wahrscheinlich dann auch dadurch für andere, weil ich einfach viel mehr in meiner Balance dadurch bin. Aber ich möchte bloß nicht egoistisch wirken. Ich weiß nicht, ob das in unserer Gesellschaft auch so ist, aber dieses so, wenn jemand als egoistisch bezeichnet wird, das ist irgendwie was Schlimmes.
Ja, ja, es ist leider so gemarkert.
Ja.
Oder also, es ist so gemarkert.
So dieses auf jeden Fall zu vermeiden und dann kann es aber, finde ich, schnell in eine andere Richtung überschwenken. So.
Ja, anstatt dass man sagt, Mensch, das ist ein Mensch, der seine eigenen Ideen verwirklicht, der Bock hat auch auf Einzigartigkeit, ja, ne? der seine Werte achtet zum Beispiel. Ja. Ne? Kann man auch aus dem Blickwinkel sehen.
Klar.
Genau.
Natürlich.
Also ich finde, Asmita, jetzt finde ich auch jetzt erstmal nicht negativ und gleichzeitig ist diese Selbstbezogenheit, darf immer noch in Harmonie mit dem Außen halt schwingen. So,
ja,
mit den Menschen, mit denen man zu tun hat und eben auch, damit du, um die Wieb Gelüt dann nochmal zu zitieren, das Beste für dich und für die Welt irgendwie machst und erweist.
Ja, schön. Und sich halt auch immer bewusst sein, man ist ja nicht ein Individuum auf diesem Planeten, also man ist ja hier nicht alleine.
Genau.
Man ist ja immer in Verbindung mit anderen Menschen und die eigenen Handlungen haben Auswirkungen auf sich selber, aber auch auf andere. Und dieses, dass wir einfach, oftmals leben wir in unserer Gesellschaft so auf uns bezogen halt. Aber wir sind ja ein Teil eines großen Ganzen. Und das sich immer wieder bewusst zu machen, finde ich, hilft doch einfach. Und das hilft uns auch in den Momenten, wo wir uns super alleine fühlen. Wo wir das Gefühl haben, wir sind nur wir haben dieses Problem. Und das ist nicht so. So, wir sind Teil eines großen Ganzen und es wird viele andere Menschen geben, denen es ähnlich geht.
Finde ich total schön. Finde ich total schöne abschließende Worte, liebe Feli. Ihr lieben Hörerinnen und Hörer da draußen, heute haben wir vor allem über zwei Kleshas gesprochen. Einmal Abhinivesha, diese unbegründete Angst. Guck ruhig mal, wo du vielleicht Ängste hast aufgrund deiner Prägungen und Tendenzen, aufgrund deiner karmischen Strukturen, die bis heute noch anhalten, und überprüf die mal auf, ob die überhaupt noch Gültigkeit haben oder ob du nicht einfach sagst, es ist alles von früher und ich lebe jetzt und morgen ist ein neuer Tag und ich gebe da dem Leben nochmal eine Chance. Und dann hatten wir darüber gesprochen, eben über Asmita, also diese Selbstbezogenheit. Und ich fand es jetzt schön von dir, Feli, wie du gesagt hast, naja, wir sind einfach in einem Netz der Verbundenheit und gleichzeitig trotzdem sind wir halt auch noch auch Individuen. So, ne? Und da finde ich es spannend, so, wie handelst du denn? Handelst du nur, damit es dir gut geht oder handelst du auch damit es deiner Familie, deinem Job und so weiter, deinem ganzen sozialen Netzwerk gut geht? Da wäre ja mal schön, so ein bisschen in die Reflexion zu gehen.
Auf jeden Fall.
Und das nächste Mal unterhalten wir uns dann über die weiteren Klischees. Ihr Lieben, ganz, ganz viele Grüße. Danke, dass ihr zuhört. Und Feli, danke für die gute Zeit. Tolles Gespräch.
Vielen lieben Dank für die Einladung. Hat mich sehr gefreut.
Bis bald.
Tschüss.
Das war Chai Matte, Yoga-Philosophie im Café und wie Yoga so im Alltag geht. Ich hoffe, du konntest einigen Input mitnehmen und hattest eine entspannte Zeit. Weitere Informationen zu unseren Kursen und Workshops und zu unserem Online-Angebot findest du unter www.friedrich31.yoga. Hinterlass uns gerne eine Nachricht. Wir freuen uns sehr über Feedback. Bis bald.